Superhero Number One, Garrison Keillor, A Christmas Blizzard.
From this valley, they say you are going. I will miss your bright eyes and sweet smile. For they say you are taking the sunshine that brightens our pathway a while. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember,
es ist Sommer, die Zeit möchte im Biergarten verbracht werden und das Leben ist zu kurz für langweilige Bücher. Eine klare Entscheidung, den zweiten Teil des Titels unserer Sendung, den Verriss also, dem Kollegen Herrn Falschgold zu überlassen und sich in Lobpreisungen zu üben. Heute gilt diese erste Garrison Keillor, Schriftsteller, Komiker, Schauspieler und Radiohost, der spätestens mit der nur leicht fiktiven Verfilmung seiner großen Radioshow A Prairie Home Companion durch Robert Altman auch hierzulande Radioliebhabern aufgefallen sein dürfte. A Prairie Home Companion ist eine wöchentliche zweistündige Radioshow mit verschiedenen Schauspielern, Lautakrobaten, einem Orchester und Gastmusikern, die live und vor Publikum aufgezeichnet und gesendet wird. Musikalisch ist das Ganze irgendwo zwischen traditionellem Country und Bluegrass angesiedelt, in denen sich manchmal Samba-Rhythmen mischen. Die Show scheint direkt den 40er, 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entsprungen und wird mit einer Detailversessenheit und großem Personalaufwand betrieben, die heute einzigartig sind. Garrison Keillor ist dabei der Gastgeber, der gemeinsam mit seiner Band und den Gästen singt und, nun nähern wir uns dem Gegenstand unserer Sendung, der Literatur, in der zweiten Stunde der Show immer einen 20-minütigen Monolog hält. In diesem, natürlich selbst geschriebenen Monolog, spricht er über die Vorkommnisse und Ereignisse im Fiktiven und seiner Kindheit, Lake Wobegon, wo, Zitat, alle Frauen stark, alle Männer gut aussehend und alle Kinder überdurchschnittlich sind. Lake Wobegon befindet sich in Minnesota, wo auch Garrison Keillor aufwuchs. Mit 13 wusste er, dass er Schriftsteller werden wollte. Sein Onkel hat ihm eine Schreibmaschine geschenkt und er hatte seinen Platz unter der Treppe, wo er sich versteckte, denn seine Eltern hatten Angst, dass er nicht genügend herauskommt. Ich war nicht traurig, sondern aufmerksam, sagte er über diese Zeit. Am Anfang waren diese Geschichten Fiktionen, jetzt, so sagt er, weiß er es nicht mehr genau. Aus Archetypen des dörflichen und kleinstädtischen Lebens sind Charaktere geworden. Die Geschichten aus Lake Wobegon spiegeln auch das Leben des Live-Publikums der Show, die über den Äther durchschnittlich 3 Millionen ZuhörerInnen erreicht. Wenn die Radioshow nicht an ihrem Stammplatz, dem Fitzgerald Theater in St. Paul, der Hauptstadt von Minnesota, aufgezeichnet wird, geht sie auf Tour und findet dann an uns so wundersam erscheinenden Orten wie zum Beispiel der Landwirtschaftsmesse in Michigan statt. Zitat: Wir toren mit der Show, weil ein Schriftsteller herauskommen und Sachen entdecken muss. Dort verkostet Garrison Keillor Rhabarberkuchen und besichtigt Rinder. Er macht sich über die Landbevölkerung lustig und überraschenderweise lachen sie mit ihm gemeinsam. Schwer vorstellbar, dass jemand, der sich hierzulande über Trachtenjanker, die freiwillige Feuerwehr und das jährliche Schützenfest lustig macht, nochmal dazu eingeladen werden würde. Jeder, der vom Dorf kommt, kennt die Ereignisse, die Garrison Keillor seinen Geschichten aus Lake Wobegon zugrunde legt und weiß, dass sie so verfremdet werden, damit sie auch nach 50 Jahren noch am warmen Winterofen während eines Schneeunwetters für Unterhaltung im gleichförmigen Leben sorgen können. Garrison Keillor erzählt mit sonorer, oft traurig klingender Stimme, die auch schon bei den Simpsons kolportiert wurde. Wie die richtig guten Komiker lacht auch er fast nie über seine Witze. Und sein Publikum liebt ihn, weil er für sich zwar ein anderes Leben erträumte, nämlich das eines kosmopolitischen Schriftstellers, nun aber doch immer wieder feststellt, dass ihn außer seiner Arbeit nichts von seinem Publikum unterscheidet. Er schreibt, so sagt er kokettierend, weil er nichts anderes kann. Neben der wöchentlichen zweistündigen Radioshow sind das Texte für eine wöchentliche Kolumne und ab und zu ein Buch. Und dabei, so Garrison Keillor weiter, habe er nie so hart gearbeitet wie seine Mutter, die 6 Kinder großgezogen hat. Sein Vater war Zimmermann und Postbote und seine Herkunft dürfte einer der Gründe sein, warum ihm sein Publikum seine Witze nicht übel nimmt. Der andere ist seine Warmherzigkeit, mit der er dem Live-Auditorium gegenübertritt. Diese Auftritte sind extrem uneitel. Sehr groß gewachsen hat Garrison Keillor die Augenbrauen von Theo Weigel, eine kurze Nase, breite Lippen, ein hängendes Kinn und weit auseinanderstehende Augen, die ein bisschen an einen Frosch erinnern. Rasieren ist Glückssache und kein regelmäßiger Termin in seinem Leben. Wie er zum Radio kam, sein Vater machte Fotos von der ganzen Familie, als er 13, 14 Jahre alt war. Er zerstörte sein Bild sofort, vergaß es aber nie. Zitat: Ein hässliches Wesen mit dünnem Spindelarm, der niemals Freunde haben und einsam leben würde. Also vielleicht Radio? Zitat Ende. Aber wenn er dann mit seinem Orchester singt und für das Auditorium Klassiker wie Red River Valley oder zum Beginn der Show auch mal die Nationalhymne anstimmt und alle mitsingen lässt, dann wird eine Warmherzigkeit sichtbar, für deren Anklingen man Garrison Keillor verfallen muss. In einer sehenswerten Dokumentation, wir entfernen uns noch etwas weiter von der Literatur, The Man on the Radio with the Red Shoes, versucht eine Sängerin, die Aura von Garrison Keillor mit Spiritualität zu erklären, die sie spürt, wenn sie gemeinsam mit ihm auf der Bühne steht. Zitat: Er erlaubt niemanden, ihm zu nahe zu kommen. Aber wenn ich einen Raum mit ihm teilen darf, dann ist das genug. Alle beschreiben ihn als guten Zuhörer. Und damit diese Lobpreisung auch noch ein literarisches Werk des ersten Superhelden der heutigen Sendung vorstellt, habe ich letzte Woche The Christmas Blizzard aus dem Jahre 2009 gelesen. Zum einen klassische Weihnachtsgeschichte, ein liebendes Paar, die Sparrows, mit verschiedenen Problemen, die nicht lösbar scheinen. Sie nämlich liebt Weihnachten und möchte die Feiertage mit allem, was dazugehört, in Chicago verbringen. Er hasst Weihnachten. Scheußliche Kindheitserinnerungen in Loose Leaf, North Carolina haben dazu geführt und muss nun dieses Dilemma lösen. Weitere klassische Elemente sind der geizige Vater, Mr. Scrooge aus Dickinson Weihnachtsgeschichte mehr als ähnlich und wundersamer Reichtum der Protagonisten. Protagonist Jack Sparrow, benannt nach dem Helden aus Fluch der Karibik, muss sich in seine alte Heimatstadt begeben und dort mit seinen Urängsten kämpfen. Er leidet unter dem Pumpenstängel-Syndrom, also der Angst, beim Anblick von klassischen Wasserpumpen entgegen aller Warnungen daran zu lecken. Der Umgang mit der Familie scheint da fast ein Klacks. Natürlich geht alles gut aus, auch wenn viel Traurigkeit in der kleinen Geschichte steckt. Garrison Keillors Beschreibung des Weihnachtshasses ist sehr lustig. Was ihm gänzlich fehlt, ist Zynismus. Nun halte ich diesen zwar für einen fast immer adäquaten Umgang mit den Zumutungen dieser Welt, aber es ist die Freundlichkeit und Warmherzigkeit, die uns mit Garrison Keillors größte Einsicht in sein Leben und damit unser eigenes versöhnt, weil sie für alle von uns gilt. Zitat: Dein Einfluss auf die Welt ist begrenzt. Am Ende graben sie ein Loch und legen dich rein. Ich hatte Angst, ein ordinäres Leben zu führen. Aber das ist alles, was wir bekommen. Und es ist gut genug. Oh, how lonely, how sad it will be. And just think of the fond heart you're breaking. Oh, yeah. And the grief you're causing to me. Come and sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. But remember the Red River Valley and the girl that has loved you so true.
Bleakness of light and the sheer horror of the little drummer boy coming at you when you least expected it. Pa-rum-pa-pum-pum. Mrs. Sparrow attended 2 nutcrackers every year, 2 messiahs, and 3 A Christmas Carol. She loved Christmas so much, and also she served on the boards of directors of the ballet and the symphony and the theater. Mr. Sparrow wished that the mice would carry Clara away and lock her in a dungeon, and that the Hallelujah Chorus could be embargoed for 10 years, and that Tiny Tim would learn a useful trade and quit blessing people. Poor Mr. Dickinson, the juggernaut he had wrought. Back when he wrote about Scrooge and the Nebuchadnezzar Cratchits, Christmas was a one-day event like Valentine's Day or Memorial Day, and you did the thing on that day and it was over. But his little book created a rage of Christmas, and it spread out of control. Now the good man would be horrified to see it. The incessant dinging of bells, the god-awful music seeping out of cracks in ceilings like liquid gas, the anguished jollity of store clerks living in the hell of holiday shopping, the invitations to parties where people who don't like each other stand cheek to jowl at a downtown club and get glassy-eyed on artillery punch. Mr. Sparrow's company, Coyote Corporation, did not do Christmas parties. His 325 employees were sent nice bonus checks and given a week off, but nothing to do with Christmas. Thank you very much. There was no glittery tree in the lobby, no wreaths, no candles. He hoisted himself up on one elbow and gazed at her, earplugs in place, his true love in her cardigan sweater, soft purple pants and red socks, and groped for the bedside lamp and knocked a book off the stack on the bedside table and also his eye drops and almost spilled a glass of juice. Mrs. Sparrow turned over but did not open her eyes. He put the glass to his lips and cranberry juice. Simon had left him a glass of cranberry juice. Why? The mere taste of it brought back bitter memories, the boredom of breast of turkey, the big yawn of yams, the pointlessness of pumpkin. It was the digital clock radio Simon had installed that Mr. Sparrow had never figured out. The thing cost $14,000, an iClock with an e-radio and a P-phone with video cam that could access bank accounts, activate a coffee maker, download a newspaper, start a robot vacuum cleaner or trouser press, open up email and have it read to you in a pleasant Australian female voice who would also say your schedule for the day. 9 a.m. you have a breakfast meeting with Mr. Jeepers here at Wabasha Towers. This concerns tax liability. And if you wished to change the schedule, you could get the Australian lady to call Mr. Jeepers' voicemail and deliver the message. This is a recorded message from Mr. James Sparrow. He is very sorry, but he is forced to cancel your breakfast meeting today at 9 a.m. He apologizes for any inconvenience this may cause, and he will be in touch with you as soon as possible. Thank you and have a wonderful day. It was a marvelous device made by BRB Incorporated, a wholly owned subsidiary of Mr. Sparrow's Coyote Corporation. And he didn't know how to turn it off, as it played him Christmas music that made him faintly ill.